Was kann denn beim Mann ein Hinweis sein auf einen neurogenen Schock?
Die erektile Dysfunktion.
Herzlich willkommen zu Fast Track Folge 82. Ich bin der Andi, bei mir ist wie immer der Sebastian.
Hallo zusammen.
Und wir haben heute einen Mystery Case mal wieder für euch.
Genau, aber ich würde sagen, auf den gehen wir jetzt erst später ein.
Noch nicht, ja, weil vorher haben wir noch ein Stellenangebot, quasi.
Die Stelle hat einen kleinen Haken, aber vielleicht erzähl du doch erstmal, worum es in der Stelle geht und ich erzähle dann den Haken.
fangen wir pädagogisch wertvoll mit dem Positiven an. Wir arbeiten ja als Team. Eigentlich schon immer, als das Fast-Track-Team. Jetzt sind mittlerweile einige Teammitglieder abgesprungen, aus verschiedenen Gründen.
Und das hat nichts damit zu tun, dass wir Sadisten oder sonst was sind.
Nein, nein.
Also zumindest haben sie uns das so nicht gesagt.
Nicht so offen, nee. Wir suchen ein bisschen Nachwuchs. Wir können ein bisschen Unterstützung brauchen für zum Beispiel Social Media oder Zusammenfassungen schreiben, mal hin und wieder Ideen.
Gestaltung der Homepage.
Homepage, was halt alles so anfällt.
Genau, das ganze Projekt einfach weiterentwickeln.
Falls irgendjemand Lust hat von euch ein bisschen zu beteiligen und Teil vom Fast-Track-Team zu werden, wir würden uns freuen.
Schreibt uns am besten einfach über die Homepage, oder?
Genau, best über Homepage oder direkt eine Mail an fasttrack@mail.ch.
Dann könntet ihr zum Beispiel uns helfen, die Folgenübersicht neu zu gestalten. Die haben wir letztes Mal großkotzig angekündigt, dass ihr da jetzt eine bessere Übersicht mit Links und allem habt. Das funktioniert auf der Homepage auch gut. Leider in der App-Ansicht auf dem App ist es nicht, also in der
Handy-Ansicht.
Handy-Ansicht, wenn ihr die Homepage übers Handy öffnet, nicht so gut. Da werden wir uns, sobald wir Zeit haben, noch was einfallen lassen.
Und dann gibt es halt noch einen winzig kleinen Haken an dem Stellenangebot.
Stimmt, das habe ich gesagt, müsste ich jetzt sagen, ne?
Ja, genau.
Das Ganze ist natürlich, nennen wir es mal, ehrenamtlich. Also genau wie wir das auch schon seit vielen Jahren machen.
Es gibt nichts.
Ihr werdet genauso wenig reich damit wie wir. Aber wir würden uns freuen, wenn ihr euch einfach mal meldet und vielleicht Interesse bekundet.
Es gibt die Möglichkeit auf Ruhm und Ehre.
Im begrenzten Rahmen. Gut, also meldet euch, wir freuen uns auf euch. Unbedingt, ganz, ganz viele Bewerbungen und so. Also Bewerbungen sind es ja gar nicht richtig.
Bewerbung ist ein bisschen übertrieben. Schreibt uns einfach mal, wenn ihr Lust habt mitzumachen und dann gucken wir.
Gut, machen wir weiter.
Machen wir weiter. Kommen wir direkt zu unserem mysteriösen Fall der Woche, oder? Oder des Monats.
Genau. Alles Weitere im Fall und Interview.
Viel Spaß.
So, herzlich willkommen zum Fast Track Mystery Case, der zweite Mystery Case in unserer Reihe. Ich freue mich, dass Florian Schimmele hier ist und uns einen Fall mitgebracht hat. Aber bevor wir loslegen, Flo, kannst du dich bitte einmal kurz selber vorstellen?
Ja, sehr gern. Lieber Sebastian, vielen Dank für die Einladung. Florian Schimmele ist mein Name. Ich leite die Notaufnahme in Ruid. Das ist ein kleines bis mittelgroßes Haus. Wir haben so knapp über 30.000 Patienten im Jahr in unserer Notaufnahme. Bin gelernter Internist und Gastroenterologe. Und darf da mit einem sehr jungen und aber auch sehr dynamisch engagierten Team arbeiten. Und freue mich, dass ich einen dann doch unserer besonderen Fälle der letzten Zeit euch mitbringen darf.
Oh, wunderbar, wir sind da auch schon sehr gespannt. Also ich zumindest. Ich hoffe, die ZuhörerInnen auch. Aber vielleicht stellst du uns doch einfach mal ganz kurz den Fall vor. Mal so viel vorweggenommen, wir machen noch so ein bisschen Medikamentenlehre und auch CAM könnte eine kleine Rolle spielen dazu. Also, magst du uns mal ganz kurz den Fall vorstellen?
Klar, also stellt euch vor, ihr seid abends in eurer Notaufnahme. Es kommt über den Rettungsdienst mit dem Notarzt eine junge Patientin, die war in unserem Fall ungefähr 30 Jahre alt. Die hat den Notarzt gerufen oder den Rettungsdienst gerufen, weil sie Palpitationen verspürt hat. Hat es zu Hause ungefähr eine Stunde, eineinhalb Stunden ausgesessen und hat dann gedacht, naja, sie hält es nicht mehr aus, sie braucht da entsprechende Hilfe. Auf Nachfrage und bei Übergabe dann vom Notarzt ist es so, dass die Patientin eben Brustschmerzen verneint, dass sie auch gesagt hat, dass sie keine Dyspnoe-Symptomatik hat. Sie hat auch sonst keine kardialen Vorerkrankungen, sie hat keine Allergien, sie ist im Übrigen auch nicht schwanger und betont aber nochmal, dass sie eben diese Palpitationen verspürt hat, was ihr dann doch große Sorge gemacht hat.
Okay, also Palpitationen an sich ohne groß Begleitsymptomatik würden mich jetzt mal noch nicht so wahnsinnig erschrecken. Also ich gehe mal davon aus, ihr habt ein EKG geschrieben und was hat man da gesehen?
Die Palpitationen an und für sich haben wir natürlich als sehr häufiges Symptom in unserer Notaufnahme und im EKG, das ehrlicherweise natürlich auch schon der Rettungsdienst geschrieben hat, sieht man eine Tachykardie. Die ist, ihr habt es natürlich jetzt nicht vor euch, ich beschreibe es mal, die ist mit einer Frequenz von um die 160. Im EKG sieht man dann schmale Kammerkomplexe. Und wenn man es durchzirkelt, hat man auch eine Regelmäßigkeit drin. Das heißt, ich habe eine regelmäßige Schmalkomplex-Tachykardie mit einer Frequenz von 160 vorliegen.
Okay, das würde mich jetzt weiter auch noch nicht beunruhigen. Ich denke mal, dass die meisten auch schon so ihre Vermutung haben. Aber wenn es regelmäßig ist, können wir das Vorhofflimmern ausschließen. Meine Vermutung ist jetzt, ohne das EKG ebenfalls zu sehen, entweder haben wir ein Vorhofflattern oder wir haben eine supraventrikuläre Tachykardie. Liege ich da ungefähr richtig?
Absolut, ganz klar. Ist natürlich auch was wir wirklich oft in der Notaufnahme haben. Die Patientin macht auch einen ganz stabilen Eindruck, das bestätigt das Ganze. Und das Häufigste ist, wie du sagst, dann bei der regelmäßigen Schmalkomplex-Tachykardie das Vorhofflattern oder eben zum Beispiel eine AV-Knoten-Reentry-Tachykardie, seltener auch eine atrioventrikuläre Tachykardie. Aber das sind sicherlich auch schon die häufigsten Differentialdiagnosen, die man da überlegen sollte.
Was von dem war es jetzt genau?
Tja, wenn man es denn jetzt schon wüsste. Wir sind so vorgegangen, wie glaube ich auch die meisten von euch vorgehen würden. Natürlich haben wir uns erstmal nochmal das EKG gut angeschaut. Auch da kann man schon entsprechend Dinge erkennen, die uns vielleicht eher auf das Vorhofflattern hindeuten würde oder auch Dinge, die uns eher zu einer AV-NRT führen würden. Aber letzten Endes hat man sich dann entschlossen, eben Adenosin zu geben, um eine Differentialdiagnose zwischen einer AV-NRT und einem Vorhofflattern bekommen zu können und eben dann die AV-NRT zu terminieren oder das Vorhofflattern zu demaskieren.
Magst du uns vielleicht ganz kurz, damit wir das als Lerneffekt noch so mitnehmen, was passiert denn bei einer AV-NRT und was ist dann genau der Unterschied zum Vorhofflattern?
Ja, man muss sich bei der AV-NRT vorstellen, dass wir im AV-Knoten funktional zwei Leitungsbahnen haben. Und dass es dann durch ein besonderes Ereignis, im Regelfall ist das eine Extrasystole, meistens bei der AV-NRT eine supraventrikuläre Extrasystole, dazu kommt, dass durch diese Extrasystole im Leitungssystem refraktäre Bahnen getroffen werden. Und dadurch kommt es durch diese zweite Leitungsbahn zu einem Kreisen dieser Erregung, zu einem Re-Entry und es zirkelt einfach dann entsprechend umeinander. Wohingegen beim Vorhofflattern es so ist, dass ich eine ungerichtete Bewegung in meinem Vorhof habe und die dann eben entsprechend einer Periodik übergeleitet wird auf die Kammern. Meistens mit einer 2:1 Überleitung, dann habe ich eine Frequenz von um die 140 und auch das ist dann schon, wenn ich das EKG initial anschaue und eine Frequenz von 160 sehe, wahrscheinlicher, dass ich vielleicht eine AV-NRT vor mir habe, als jetzt eben dieses Vorhofflattern.
Und ich denke mal, Vorhofflimmern, da kommen halt viel mehr Impulse auf den AV-Knoten, deshalb kann man das von vornherein ausschließen.
Ja, und die Regelmäßigkeit deutet auch sehr darauf hin, dass es eben kein Vorhofflimmern ist.
Ich sage gerne, es gibt kein regelmäßiges Vorhofflimmern. Oder täusche ich mich da?
Ja, es kann manchmal bei einer gewissen Frequenz, wenn sie nun sehr schnell ist, auch mal vorgetäuscht sein und auch ein Vorhofflimmern, wenn es denn schnell genug ist, macht eine gewisse Regelmäßigkeit, aber wenn man es dann ganz genau anschaut und wirklich auch seinen Zirkel hernimmt, und da kann ich nur dafür plädieren, dann kann man schon erkennen, dass es in Wahrheit unregelmäßig ist.
Noch eine letzte Frage dazu. Habt ihr die Lewis-Ableitungen mal versucht, um das Vorhofflattern zu erkennen, oder habt ihr darauf verzichtet?
Also da haben die Kollegen drauf verzichtet, die sind direkt zum Medikament gegangen.
Du hast schon angekündigt, ihr habt Adenosin gegeben. Was macht Adenosin denn genau?
Ja, Adenosin ist ein Nukleosid und bindet an Nukleosidrezeptoren und bewirkt damit an unserem AV-Knoten eine AV-Blockierung. Also es wirkt eben entsprechend negativ thromotrop und auch negativ chronotrop, also es verlangsamt die Herzfrequenz. Aber durch die AV-Blockierung kann ich dann eben diese kreisende Erregung, die wir soeben angesprochen haben bei der AV-NRT, komplett terminieren. Und wohingegen ich beim Vorhofflattern eben durch diese AV-Blockierung meine Flatterwellen demaskieren kann. Ich habe in dem Fall keinen Kammerkomplex mehr und sehe dann schön mein Sägezahnmuster vom Vorhofflattern. Also beim AV-NRT, da wird es terminiert. Beim Vorhofflattern, da wird es demaskiert.
Habe ich noch andere Alternativen der Therapie?
Klar, also vorweg kann man natürlich immer versuchen, entweder einen wirklich kalten Schluck Wasser zu nehmen oder auch das Gesicht in eine kalte Wasserschale zu legen, wenn man denn so möchte. Oder vielleicht dann doch eleganter ein Valsalva-Manöver zu machen. Heutzutage ist es ja meistens so, dass wir versuchen, mit einer 10-Milliliter-Spritze einen entsprechenden Druck aufzubauen, indem wir den Stempel versuchen rauszupusten. Man sagt ja immer, man sollte so ungefähr 40 Millimeter Hg Druck aufbauen. Keiner weiß so richtig, wie viel das dann ist. Aber mit diesem Stempel, den man da rausdrücken kann, ist es ein ganz elegantes Tool, wie ich finde.
Aber es ist nicht so spektakulär wie die Adenosingabe.
Natürlich nicht. Und wir wollen ja schon, also wenn wir mal ein bisschen Held sein können in der inneren Medizin, dann durchs Atrek, wenn wir einfach die Tachykardie jetzt und hier wegmachen, ist ja eigentlich schon ein super Ding.
Also wenn wir jetzt mal zurück zur Patientin kommen, ihr habt alles vorbereitet, werdet jetzt gleich Adenosin verabreichen. Ja, und danach ist unser spektakulärer Fall wahrscheinlich gelöst.
Ja, warten wir mal ab. Also, aber genau so haben wir es gemacht. Wir haben Adenosin gegeben und wir haben das Ganze auch so gemacht, dass wir da immer unseren Notfallwagen vor die Zimmertür stehen, sodass wir auf alle Fälle gewappnet sind. Und als wir dann das Adenosin gegeben haben, hat sich original gar nichts verändert. Also die Patientin war zunächst wach und hatte immer noch diese laufende Tachykardie. Und im weiteren Verlauf, nach so 30 Sekunden, einer Minute, war es dann doch so, dass die Patientin irgendwie ein bisschen schläfriger wurde. Und außerdem ist auch der Blutdruck ein bisschen nach unten gegangen und die Sättigung, die initial bei 98, 99 war, war jetzt nur so bei 95, 96.
Ja gut, okay, aber dass es nicht gewirkt hat, das kommt ja vor. Dann ist die Dosis zu gering. Dann würde ich jetzt im ersten Impuls sagen, okay, dann müssen wir höher dosiert an die ganze Sache rangehen. Aber das mit dem Schläfrig und dem Blutdruckabfall passt irgendwie nicht.
Nee, passt irgendwie ganz und gar nicht. Also deinem ersten Gefühl gebe ich komplett recht, haben wir dann genauso gemacht. Nur als es dann darum ging, jetzt Adenosin nochmal aufzuziehen, war es dann plötzlich doch so, dass die Patientin wirklich komplett eingetrübt ist. Und der Blutdruck immer weiter abgefallen ist und die Tachykardie am Laufen war.
Okay, also irgendwas ist komisch. War es dann doch irgendwie was anderes? War es vielleicht doch nicht eine Re-Entry-Tachykardie? Was habt ihr dann weitergemacht?
Ja, man hat eben versucht, schnellstmöglich das Adenosin nochmals aufzuziehen, hat auch kurz überlegt, ob man nicht doch eine Kardioversion macht, hat sich dann aber dafür entschieden, bei seinem ursprünglichen Plan zu bleiben und Adenosin ein zweites Mal zu geben. Ehrlicherweise auch in einer etwas höheren Dosierung. Wir hatten initial 12 Milligramm gegeben und haben dann 18 Milligramm gegeben. Sieht man auch immer wieder mal, dass die 12 Milligramm einfach nochmal ein zweites Moment brauchen. Manchmal hängt es auch mit der Applikation zusammen, aber ehrlicherweise trotz adäquater Applikation sieht man es dann doch öfters mal, dass man ein zweites Mal ran muss.
Vielleicht kurz noch zur Applikation. Man muss es sehr, sehr schnell geben, weil die Halbwertszeit sehr kurz ist. So, selbst wenn jetzt, was ja, soweit ich weiß, nicht typisch ist, dass es einen Blutdruckabfall gibt, müsste das ja auch nach einer kurzen Zeit sich wieder verbessern, eben dadurch, dass die Halbwertszeit so kurz ist. Oder sehe ich das jetzt falsch?
Nee, absolut richtig. Also die Halbwertszeit beträgt ungefähr 10 Sekunden. In der Literatur sind Fälle bis 45 Sekunden beschrieben. Und wir müssen aber auch dran denken, dass es ein paar wenige Menschen gibt, die einen entsprechenden Genpolymorphismus haben. Die könnten das Adenosin gar nicht verstoffwechseln. Da hätten wir dann wirklich ein Problem. Da würde das Adenosin einfach weiter wirken. Aber es wirkt ja auf den AV-Knoten und demnach wären wir dann in der Asystolie. Und es würde dann eben entsprechend sich im EKG schon auch äußern, dieser Blutdruckabfall, wenn man denn so will.
Also ich gehe mal davon aus, dass ihr die Asystolie problemlos erkannt hättet. Gut, was ist jetzt passiert nach der höheren Dosis und wie ist es weitergegangen?
Nach der höheren Dosierung war es dann tatsächlich so, dass die Tachykardie terminiert wurde und wir einen schönen Sinusrhythmus hatten. Also die Tachykardie stand, aber zu diesem Zeitpunkt stand auch fast die Atmung. Die Patientin ist weiter eingetrübt. Man musste sie jetzt zwischenzeitlich bebeuteln und da spätestens war der Zeitpunkt, wo, glaube ich, tatsächlich nicht mehr ganz klar war, was jetzt wirklich, wirklich hier passiert.
Vermutlich handelt es sich nicht um eine Nebenwirkung des Adenosin. Ihr habt bebeutelt. Was habt ihr weitergemacht?
Mit das einzig Richtige in dieser Situation. Wir haben 10 for 10 gemacht. Also wir haben uns alle noch mal ganz kurz zusammengenommen, hatten überlegt, was könnte denn wirklich die Ursache sein? Es waren auch alle aufgefordert zu überlegen, also gemeinsam jetzt zum Ziel zu kommen. Und das sage ich so auch ganz bewusst, weil auch das Ergebnis, was da jetzt rauskam, ein Ergebnis einer gemeinschaftlichen Arbeit war.
Gib uns doch mal ein paar Ideen, die euch so gekommen sind, dass wir auch so ein paar Inputs haben und jeder für sich noch mitdenken kann.
Wir hatten natürlich überlegt, dass wir vielleicht auf einem ganz falschen Dampfer sind. Die Patientin hat sich eventuell doch noch irgendwas anderes eingeworfen, steht unter irgendeiner Nebenwirkung. Wir hatten dann doch überlegt, ob es nicht auch da schon eine Arzneimittelnebenwirkung sein könnte. Und da war dann doch relativ schnell klar, um ehrlich zu sein, dass wir zuvor eine Patientin hatten, die Midazolam bekommen hat.
Okay, das klingt jetzt irgendwie nach eventuell einer kleinen Verwechslung oder ähnlichem.
Klein würde ich da nicht mehr sagen. Das klingt nach einer großen Verwechslung. Und stellt euch vor, ihr habt Mida 5 auf 5 aufgezogen, habt davon 1 Milliliter verspritzt und habt dann noch eine Ampulle in eurer Tasche mit 4 Milliliter. Und Adenosin mit 12 Milligramm sind auch 4 Milliliter. Und wenn das nicht richtig beschriftet ist und beides in einer Tasche sich befindet, dann könnte das eventuell zum Problem werden.
Und das ist im Prinzip das, was jetzt in diesem Fall passiert ist, wenn ich es mal so aussprechen darf. Also ihr habt Mida statt Adenosin gegeben. Die Wirkung vom Mida dann bei der, nicht vom Mida, vom Adenosin bei der zweiten Gabe hat gewirkt, weil da ist es ja nochmal neu aufgezogen worden. Und jetzt habt ihr eigentlich noch mit den Nebenwirkungen der ersten falschen Gabe zu kämpfen. Ist das so korrekt?
Ja, ganz genau richtig. Also wir haben beim ersten Mal anstatt dem vermeintlichen Adenosin eben 4 Milligramm Midazolam einer ungefähr 50, 55 Kilogramm Patientin verspritzt. Und mit diesen Nebenwirkungen hatten wir zu diesem Zeitpunkt jetzt immer noch zu kämpfen.
Jetzt habe ich ja eben gesagt, wir machen ein bisschen Medikamentenlehre. Midazolam ist zwar häufig, aber vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst. Was ist die Wirkweise von Midazolam?
Ja, es ist ein GABA-A-Rezeptor-Agonist. Das heißt, es bewirkt, dass Neurotransmitter eben entsprechend freigesetzt werden. Und darüber wirkt es dann doch so, dass wir diese Effekte, die wir uns auch sonst zunutze machen, dann sehen, wie Anxiolyse, wie eine Sedation, wie auch eine gewisse Hypnose und auch entsprechend krampflösend.
Jetzt habt ihr das rausgefunden. Das ist ja schon mal gut. Also das 10 for 10 zeigt an dieser Stelle nochmal, um auch schon mal diesen Schritt zum CRM zu machen. 10 for 10 ist wirklich eine verdammt gute Sache und bringt Teams weiter in Krisensituationen, in denen auch mal irgendwie die Sache ein bisschen unklar wird. Was habt ihr dann als nächstes gemacht?
Ja, zunächst war es ganz gut, dass wir diesen Notfallwagen auch vor der Türe hatten und somit auf jedes Ereignis im Prinzip, ich sag mal, gefasst waren. Das heißt, wir konnten schon direkt bebeuteln. Das hat uns in dem Fall auch, ich sag mal, das Leben gerettet, tatsächlich so. Und als dann klar war, dass wir Midazolam gespritzt hatten, war auch relativ schnell klar, dass wir was dagegen tun sollten und hatten dann entsprechend Flumazenil als Gegenspieler gegeben.
Magst du uns dazu auch gerade 2, 3 Inputs geben, was ist dabei zu beachten?
Ja, das Annexate, das Flumazenil, das kann man mit 0,2 Milligramm am Anfang geben. Das ist so eine gewöhnliche Dosis. Da ist es dann aber auch so, dass die Wirksamkeit ungefähr 60 Minuten geht. Und dann sollte man auch bedenken, dass das Midazolam eine Halbwertszeit, trotz dass es ein kurzwirksames Benzodiazepin ist, von ungefähr 1,5 bis 2,5 Stunden hat. Sprich, es wirkt länger als mein Flumazenil und ich muss den Patienten nachüberwachen und ich muss gegebenenfalls auch nochmal Flumazenil nachgeben.
Also nicht, der Patientin geht's wieder gut und ich kann sie sofort entlassen, das kann dann später schief gehen.
Es ist ja schon schief gegangen. Wir wollen es nicht noch ein zweites Mal schief gehen lassen. Also die haben wir schön und gut nachüberwacht, keine Frage, ja.
Das ist ja ähnlich auch bei den Opiaten und dem Naloxon so, oder?
Absolut. Kennt, glaube ich, auch jeder vom Notarztfahren oder in euren Notaufnahmen. Vielleicht auch die Notaufnahmen, die etwas näher den Hauptbahnhöfen gelegen sind. Aber das ist, glaube ich, ein ganz übliches Ding, dass wir die gut nachüberwachen.
Wie ist es danach weitergegangen? Patientin ist gut nachüberwacht worden. Irgendwann war das Midazolam wieder komplett raus. Wie war ihre Herzfrequenz? Wie ging es ihr?
Ja, der Patientin ging sehr gut, die war ausgeschlafen, die hatte ja auch eine kleine retrograde Amnesie. Aber ich bin dann auch immer Fan davon, ehrlich zu sein und mit den Leuten ehrlich zu sprechen. Und das haben wir ihr erklärt. Es ist ja am Ende, Gott sei Dank, auch nichts schief gegangen. Wir hatten ein Labor, das unauffällig war. Wir haben noch ein Echo gemacht, das hat keine strukturelle Herzerkrankung gezeigt. Und da haben wir die auch schon wieder entlassen können.
Lass uns das doch mal nutzen, dass wir gerade wirklich so über die Medikamenten, also jetzt nicht über die Dosierung, auch nicht über den Wirkmechanismus reden, aber so deiner Meinung nach, wir geben ja sehr, sehr viele Medikamente. Jeden Tag sind hektische Situationen. Was sollten wir beachten in der Medikamentengabe?
Ja, ich glaube, man muss sich wirklich, wirklich an die Basics erinnern. Es ist einfach ausnahmslos so, dass Medikamente beschriftet werden müssen. Dass das in der Hektik manchmal dann doch nicht richtig gemacht wird, glaube ich, sollte man wirklich unterlassen. Es ist immer so, dass wir Medikamente, die nicht beschriftet sind und die vielleicht dann wirklich nicht mehr nachvollzogen werden können, verworfen werden sollten. Die müssen weg. Dann ist es, glaube ich, so, dass wir manchmal und auch mit voranschreitender ärztlichen Tätigkeit vielleicht sogar zu viel Medikamente geben. Ich glaube, man wird eher zurückhaltender in allem, was man tut, insbesondere in der Medikamentengabe. Und ich glaube, jeder hat so seine eigenen Medikamente, mit denen er gut klarkommt. Gut klarkommt deshalb, weil er sich dann vielleicht auch etwas besser mit den Nebenwirkungen auskennt. Und es ist einfach nicht möglich, von sämtlichen Medikamenten sämtliche Nebenwirkungen zu kennen. Das versteht sich von selbst. Und deswegen, es gibt unzählige Schmerzmedikamente, aber jeder hat doch so seine 2, 3, 4, die er gut kennt. Da hat er ein Gefühl dafür. Und da finde ich auch, da muss man bei denen bleiben und muss gucken, dass man die irgendwie herkriegt. Und dann finde ich auch immer, es gibt ja einen Anordnenden und es gibt einen Durchführenden ganz oft. Und am Ende ist es aber natürlich unser gemeinsamer Patient. Das heißt, wir sind beide für ihn verantwortlich. Und wenn mir dann doch irgendwas komisch vorkommt, die Dosierung irgendwie in der schriftlichen Anordnung oder sowas, dann frage ich natürlich nach. Und das ist, glaube ich, wirklich ungemein wichtig, dass wir da dann nicht einfach in einem sturen Gehorsam das verabreichen, weil es halt so drinsteht, sondern dass wir da wirklich den Mund aufmachen. Und Mund aufmachen ist sicherlich ein richtiges Stichwort, wenn wir über die Kommunikation reden. Die können wir, glaube ich, immer verbessern und auch in der Medikamentengabe. Was, wie viel, wie wurde es aufgezogen und für welchen Patient? Und das am besten natürlich noch, das wäre die Wunschvorstellung von uns allen in der Closed-Loop-Kommunikation, wo das dann nochmal entsprechend erwidert wird. Und ich glaube, wenn wir dann doch mal in einer gewissen Bredouille sind, dann ist es wirklich auch nicht verkehrt, nachzufragen, nachzuschlagen, dass man die Tools, die man doch auch über sein Handy, über Apps und so weiter bei weitem hat, dass man die wirklich nutzt und da nicht aus einer falschen Scham irgendwie zurückhaltend ist und dann möglichst selbstsicher auftritt und dann doch vielleicht einen Fehler macht.
Das sehe ich ganz genauso. Das ist wirklich so, so schnell, was passiert. Was mich noch interessieren würde, habt ihr die Situation nachbesprochen? Und ich kann mir vorstellen, es geht ja null um Schuldzuweisungen. Ich glaube, das ist noch ganz, ganz wichtig, dass man, ich glaube, mit Schuldzuweisungen kommt man in so einer Situation nicht weit. Aber ich kann mir vorstellen, dass die betroffene Person, die falsch aufgezogen hat, ja, das, die ist recht mitgenommen von so einer Situation. Konntet ihr die irgendwie auffangen?
Ja, es war ja in dem Fall auch zum einen nicht nur eine Person, die einen Fehler gemacht hat, sondern es waren mehrere Personen, also nicht nur die, die es aufgezogen hat, sondern die, die es auch angenommen hat und nicht nachgefragt hat. Also es ist nicht diese eine, die es getroffen hat. Wir haben das klar nachbesprochen. Ich habe eingangs schon erwähnt, wir sind ein sehr junges Team und ich hoffe, dass wir da auch wirklich eine ganz positive Fehlerkultur pflegen. Das soll das Ganze ja auch zeigen. Ist ja nicht ganz einfach, mit so einem Fall, ich sag mal, an die Öffentlichkeit zu gehen, sondern es soll wirklich dafür sorgen, dass wir so einen Fehler eben zum einen natürlich dazu nutzen, dass er nicht nochmal irgendwo geschieht, aber so besprechen, dass nicht der Einzelne sich schuldig fühlt. Es ist in keiner Weise ein Fingerpointing oder ähnliches, sondern wir nutzen solche Nachbesprechungen, die dann auch manchmal sogar einen Tag später ganz bewusst stattfinden, wo man nochmal einen anderen Kopf hat, dazu, dass wir das wirklich in eine positive Fehlerkultur umsetzen wollen. Und das, glaube ich, können wir auch als Team ganz gut so handeln.
Sehr schön. Also gerade diese positive Fehlerkultur, finde ich, ist auch wieder ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und auch nur, wenn ich mich auch wirklich traue, Fehler zuzugeben und nicht so eine angstbehaftete Situation habe, kann ich mich ja auch persönlich, aber auch als Team weiterentwickeln. Gut, fällt dir noch etwas Wichtiges zu diesem Fall ein, was du uns mitgeben möchtest oder ja, vielleicht auch einfach so eine Abschlussmessage?
Ja, also das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich, wir haben den Fall nur als Team lösen können. Es ging nur, weil alle zusammen überlegt hatten und da gehören wirklich alle mit an Bord. Vom Praktikant bis zum Oberarzt hat man da einfach geschwind in einem 10 für 10 sich zusammengesetzt und wir haben den Fall als Team gelöst. Und das finde ich ganz cool an der Notfallmedizin. Das hat man auch kaum in einer anderen Sparte und ist doch schön, wenn wir das so beibehalten können. Und zum anderen haben wir natürlich auch durch diese angesprochene positive Fehlerkultur, Fehler zuzugeben, es geschafft, dass der Patientin keinen größeren Schaden zugekommen ist. Und ich glaube, das ist wirklich was, was wir zusammen geschafft haben. Und da bin ich schon auch stolz drauf, dass wir das so als Team umsetzen konnten.
Du hast diesen Fall ja, die ein oder anderen werden sich vielleicht dran erinnern, die am Notfallpflegekongress waren. Hier in Stuttgart, da hast du den Fall ja schon mal vorgestellt und ich fand es da schon sehr cool, sehr mutig, das einfach so mal vorzustellen. Auch mal zu sagen, wir haben da einen Fehler gemacht. Wir kennen es ja ganz häufig, dass jeder so ein bisschen prahlt mit dem, was man alles leistet. Aber gerade das nenne ich aber eine ganz positive Fehlerkultur, damit auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Und es wäre schön, wenn sich da einige auch jetzt ein Beispiel dran nehmen. Und ja, ich glaube, die Pin-Up-Docs, sie seien an dieser Stelle gegrüßt, haben ja irgendwie meinen Lieblingsfehler mittlerweile in ihrem Programm. Also ich finde, es ist eine ganz, ganz tolle Sache und vielen Dank, dass ihr damit so offen umgeht.
Ja, sehr gerne. Und ich hoffe, es nützt dem einen oder anderen.
Ganz bestimmt. Also beschriftet die Sachen, besprecht die Sachen nach. Ich glaube, man kann das ein oder andere aus diesem Fehler wirklich lernen. Flo, vielen Dank, dass du bei uns warst und diesen spannenden Fall mitgebracht hast.
Ja, sehr gerne. Macht's gut. Adieu.
So, dann kommen wir schon wieder zum Ende unserer Folge. Wir hoffen, euch hat der Fall gefallen. Ich fand ihn sehr spannend.
Es ist immer wieder interessant, was für Wendungen bestimmte Situationen nehmen können. Aber ich denke auch hier nochmal der Aspekt der offenen Fehlerkultur ist nicht zu unterschätzen. Also, pflegt eine offene Fehlerkultur.
Und nicht zu schnell auf irgendwas fixieren. Die Augen offen halten.
Außerdem, denkt dran, schreibt uns, wenn ihr Interesse habt, uns zu unterstützen. Und vielleicht können wir euch dann schon bald im Fast-Track-Team begrüßen.
Genau, und apropos Fehlerkultur, zu dem Thema werden wir demnächst auch noch was bringen. Wir haben mal Post aus Österreich bekommen, sei selten. Aber demnächst haben wir wahrscheinlich einen Interviewgast aus Österreich, wo wir unter anderem mal über Fehler und CRM sprechen.
Wir freuen uns auf alles Weitere und Madet Jod.
Bis dann.
Was sagt der Teller zum Kühlschrank? Bleib cool, das Essen geht auf mich.